Das sind Kanäle, Rohre. Euer Rohrsystem darf noch viel komplizierter sein als meins oder auch noch viel einfacher, wie ihr euch das in eurem Notizbuch aufmalen wollt. Halleluja, wir sind ja in unserer Predigtreihe zum Heiligen Geist und ich fühle mich immer noch so wie am Anfang dieser Predigtreihe, obwohl wir jetzt schon 8 Predigten hatten zu dem Thema. Irgendwie ist da noch, man fühlt sich irgendwie noch wie, als ob man nur bis zum Knöcheln im Wasser ist und dass da ein Ozean noch vor uns ist, den es zu ergründen gilt. Und wir möchten heute einen weiteren Tropfen hinzufügen. Und ich möchte zum Gebet 1. Samuel 10, Vers 6 vorlesen und dann beten. Okay. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Ich glaube, Elberfelder sagt Mensch. Kann das sein? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. 1. Samuel 10, Vers 6. Schlagt ihr die Gebetsstelle nicht mit auf? Ja, in einen anderen Menschen. So, das ist auch, dass es in Zeiten der Gleichberechtigung möchten wir das natürlich in der Übersetzung dann für uns nehmen. Der Geist des Herrn wird über dich kommen. Du wirst mit ihnen weissagen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Verheißung, dass wenn der Geist des Herrn über uns kommt, wenn der Geist des Herrn in uns wohnt, werden wir weissagen, was heißt deine Worte aussprechen und wir werden verwandelt werden in einen anderen Menschen. Halleluja. Was für eine Tiefe, was für eine Herrlichkeit, was für eine Vorfreude, die sich da Bahn macht, darauf diesen Geist des Herrn noch näher kennenzulernen, uns noch mehr zu öffnen für ihn, ihn einzuladen, ihm mehr Raum zu geben und in der Fülle des Geistes zu leben und zu wandeln. Danke, Vater, dass du eine andere Menschheit durch die Innewohnung des Heiligen Geistes gegründet hast. Das ist das, was dein Wort sagt in 2. Korinther Kapitel 5. Eine neue Schöpfung, eine neue Menschheit, eine neue Kreatur, etwas, was vorher nicht da war, ist jetzt da durch den Heiligen Geist. Wir sind andere Menschen. Halleluja. Oh Vater, ich bitte dich, dass du heute uns die Augen und die Ohren, die Herzen öffnest, dass du uns zeigst, was du denen bereitet hast, die du liebst und die, die dich lieben. Ich bitte dich, dass du den Geist nicht nach Maß gibst. So wirst du beschrieben im Neuen Testament. Der, der den Geist nicht nach Maß gibt. Du misst nicht ab wie mit dem Thermomix so und so viel Gramm davon und so viel Liter davon, sondern du gibst den Geist nicht nach Maß, sondern er fließt, er ist in der Fülle da. Wie Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 7, kommt zu mir und ich will euch lebendiges Wasser geben, was in euch zu einer Quelle wird, die sprudelt und fließt bis ins ewige Leben hinein. Danke, Herr, dass du den Geist nicht nach Maß gibst, sondern dass es fließt, sprudelt in Ewigkeit. Das ist unser Gott. Und so wollen wir dich heute kennenlernen, betrachten als den, der den Geist gern gibt. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist, der noch nicht gekommen war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wir danken dir für diesen Strom des Lebens durch den Geist Gottes. Halleluja. Amen. Halleluja. So, heute wollen wir 4 verschiedene Kanäle anschauen, durch die Gott seinen Geist gibt. Der Heilige Geist wird nicht, der fällt nicht wie ein Blitz vom Himmel. Eines Morgens wachst du auf und du hast es nicht geahnt, du weißt nicht warum und weshalb, auf einmal bist du voll des Heiligen Geistes. Auch wenn wir uns so ein Leben wünschen würden, das wird nicht kommen, sondern Gott benutzt verschiedene Kanäle. Und diese Kanäle können wir aus dem Wort Gottes ganz klar herauslesen, wir machen heute ein kleines Studium, besonders der Apostelgeschichte. wo wir erkennen können, welche Kanäle Gott benutzt. Und ich kann euch schon mal im Vorfeld verraten, jeder dieser Kanäle ist im Gottesdienst vorhanden. Halleluja. Halleluja. Jeder dieser Kanäle fließt, oder jeder dieser Kanäle kommt zusammen, wenn wir uns versammeln zum Gottesdienst. Das heißt, unsere Gottesdienste müssen nicht langweilig sein. Unsere Gottesdienste müssen noch nicht mal, also früher war das manchmal so, dass Gottesdienste mich deprimiert haben. Ich dann immer gesehen habe, ach, das ist verkehrt und das ist schlimm und das ist schlecht. Und ich den Zustand der Gemeinde gesehen habe und immer dachte, Herr, was soll das werden? Und danach war ich, hatte ich größere Sorgenfalten als vorher. Aber es muss nicht so sein. Du kannst aus dem Gottesdienst herausgehen, voll des Heiligen Geistes. Danke, dass hier die Charismatiker sitzen vorne. Ja? Halleluja. Was würde das verändern an deiner Haltung, wie du an den Gottesdienst rangehst, wenn du merkst, okay, jetzt, ich will mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich möchte voll Heiligen Geistes gehen. Und wo vorher Bedrückung war, Einschüchterung, wo vorher Angst war, wo vorher Mutlosigkeit war, da ist auf einmal Kühnheit, da ist Mut, da ist ein draufgängerischer Glauben, der zählt auf den Vater, der zählt auf die Worte Gottes. Das sind Gottesdienste, die ich gerne besuche. Ob diese Kanäle offen sind, also das war das Erste, das ist wie so eine Vorbemerkung, habe ich mir nicht aufgeschrieben, das kam vorhin so beim Kinderlobpreis, Familienlobpreis, Entschuldigung. Ist ja kein Kinderlobpreis, ist ja Familienlobpreis. Das kam vorhin während des Familienlobpreises zu mir. Die erste Vorbemerkung ist, alle diese Kanäle laufen zusammen im Gottesdienst. Und zweitens, ob diese Kanäle offen sind für dich, liegt an deiner Herzenshaltung. Es liegt an deiner Herzenshaltung. Das werden wir dann auch noch näher beleuchten. Es kann sein, du sitzt in dem Gottesdienst und 99% der Leute werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und du siehst, sie sind ermutigt, sie strotzen vor göttlicher Kraft, voller Energie, wollen sie das Evangelium predigen, sie sind Stadtler an eine neue Woche der Arbeit hineinzugehen, kein schnöder Alltag, weil sie wissen, Gott ist mit uns und du sitzt da und denkst, ja, ich gehe genauso lahm, wie ich gekommen bin. Und das Problem dabei ist höchstwahrscheinlich, bestimmt nicht immer, aber ob diese Kanäle offen sind, entscheidet deine Herzenshaltung. Mit was für einer Haltung sitzt du im Gottesdienst? Mit was für einer Haltung, jetzt, ich verrate noch nicht, was die Punkte sind, aber wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Denn das war die zweite Vorbemerkung. Der erste Kanal, den Gott nutzt, um seinen Geist in uns auszugießen, ist gemeinsames Gebet. Ich versuche das, ach nee, grün wollte ich nehmen. Da. Ich schreibe jetzt mal nur Gebet hin, weil hier auf meiner tollen Zeichnung nicht so viel Platz ist. Das ist der Gebet, aber es geht um gemeinsames Gebet oder auch Gebet in Einheit. Gebet in Einheit. Wenn du alleine betest, betest du immer in Einheit. Ist mir aufgefallen? Da ist immer völlige Einheit. Da merkst du nicht irgendwie irgendwelche, ja, außer die vielleicht mehr Therapie brauchen oder so, aber. Natürlich, ja, wenn der Heilige Geist, das ist ja klar, aber alleine hat man hat immer Einheit mit sich. Man kann auch mal Amen sagen zu seinen eigenen Gebeten, meistens zumindest. Die Herausforderung geht dann los, wenn wir zusammenkommen mit diesem seltsamen Wesen. Der Bruder, die Schwester. Dann gehen die Probleme los. Ja, wenn du alleine bist, hast du auch nicht wirklich so, mit dir selber hast du, auch wieder hier, es gibt natürlich Ausnahmen, aber mit dir selber hast du nicht so Probleme oder so Herausforderungen. Sei denn, Gott ist gerade an einem tiefen Werk in dir beteiligt und du verzweifelst an dir selber. Das sind auch gute Zeichen, aber der Nächste stört uns mehr, als wir uns selber stören. Halleluja. Und da sehen wir schon, gemeinsames Gebet ist gar nicht so leicht und so selbstverständlich. Ich rede hier nicht von wir sprechen gemeinsam das Vaterunser und dann lesen drei Brüder vorne ein Gebet, vorformuliertes Gebet vor und dann sagen alle Amen. Das ist leicht, das kann jeder. Aber gemeinsam zu beten im Sinne von, dass wir ein Herz und eine Seele sind, dass der Bruder, die Schwester und ich innerlich verschmelzen zu einer Stimme, das ist ein anderes Level. Lass uns mal Apostelgeschichte Kapitel 4 aufschlagen, was uns dafür ein herrliches Beispiel gibt. In 2 Wochen wird Roche auch mal wieder predigen, genau über diese Bibelstelle, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Halleluja. Als sie gebetet hatten, gab es ein Erdbeben, die Stätte hat gebebt und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Was war hier passiert? Na, bestimmt war das ging es denen allen gut und die hatten keine Probleme und es war so schön, dass sie sagten, ach, das ist, komm, lass uns mal beten, wir sind so dankbar für all den Wohlstand, den Gott uns gibt. Im Gegenteil, die Gemeinde stand vor einer Welle der Verfolgung, die sich da aus dem Hohen Rat, weil sie neidisch waren, haben sie Petrus und Johannes festgenommen. Könnt ihr am Anfang des Kapitels lesen, haben sie von der Kanzel quasi weggeholt und vor den Hohen Rat gestellt und haben ihnen geboten und gesagt, wir werden euch bestrafen. Ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesu verkündigen. Ihr dürft das Evangelium nicht mehr verkündigen. Und danach haben sie nach Hause geschickt, weil sie dachten, wir waren so beeindruckend, ja, mit ihren Gewändern und mit ihrer Autorität. Das war ja nicht nur eine religiöse, aber auch eine politische Autorität, der Hohe Rat. Und dann heißt es in Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und dann kommt dieses Gebet. Es ist nicht in der Zeit, wo es uns gut geht und keine Widerstände sind, dass wir zusammenkommen und wir vereint werden zu einem Gebet in Einheit. Es ist eben gerade dann, wenn die Schwierigkeiten da sind, da wenn die Herausforderungen kommen, da wo Mangel droht, da wo Entbehrung droht und wo wir wissen, wenn Gott uns jetzt nicht hilft, wir werden jämmerlich zugrunde gehen. Und es ist so wunderbar, was das heißt. Sie kamen zu den Ihren. Sie kamen zu den Ihren. Was für eine herrliche Beschreibung der Familie Gottes. Wenn du niemanden hast, wo du sagen kannst, ich komme zu den Meinen, dann bist du sehr, sehr, sehr arm dran. Dann hast du nämlich nicht Gemeinschaft. Ich komme zu den Meinen. Und da kann ich mein Herz ausschütten. Da kann ich erzählen, wie es mir geht. Da kann ich erzählen, auch von den negativen Seiten meines Lebens. Und da vereint der Heilige Geist unser aller Gebet zu einem. Und gibt, und Gott der Vater gibt durch diesen Kanal des gemeinsamen Gebets seinen Segen. Und wie oft habe ich das früher verlacht, als ich anfang im Glauben war, wie da manche daherkamen und dann ganz bewegt und berührt Psalm 133 zitiert haben. Ich dachte, pah, die wissen ja überhaupt nicht, wovon sie reden. Und wenn ich das jetzt lese, da passiert etwas in mir. Seht, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beieinander sind. Denn dorthin hast du den Segen befohlen. Halleluja. Der Segen der Fülle des Heiligen Geistes ist befohlen da, wo Brüder und Schwestern übrigens in Einheit zusammen sind. Und was das Bild, was dann beschrieben wird, ist hochinteressant. Er sagt, es ist wie das Öl, was herabfließt vom Haupte Aarons. Das ist das Salböl, mit dem die Priester eingesetzt wurden. Das benutzt der Psalmist als Bild, um das zu veranschaulichen. Es wird auf den Kopf gegossen, das ist Jesus. Es fließt über den Bart, das ist die Leiterschaft. Und das ist die Reihenfolge von Einheit. Mit Jesus, in der Leitung auf die Gewänder. Alles voller Öl, die Fülle des Heiligen Geistes in dem Leib Jesu selbst, der ja unser hoher Priester ist. Aaron ist ja nur ein Bild, ein Schatten von dem, was eigentlich das Objekt ist, Jesus Christus. Gemeinsames Gebet. Wenn wir Gebet vernachlässigen, dann sind wir, dann werden wir über ein kraftloses Christsein nicht hinwegkommen. Dann ist alles, was wir haben, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Mehr kriegen wir nicht zustande ohne Gebet. Und die Fülle des Heiligen Geistes gibt Gott da, wo gemeinsam gebetet wird, wo Einheit da ist. Halleluja. Deswegen pochen wir so auf das Gebetstreffen. Wir haben sogar ein Treffen nur dafür, das zu tun, wo Gott sagt, dahin habe ich den Segen befohlen. Dahin will ich meinen Geist ausgießen. Guck doch in Apostelgeschichte Kapitel 1, was sie getan haben, als Gott zu Pfingsten den Geist ausgegossen hat. Sie waren zusammen, nicht um Dogmatiken zu studieren und ihr Wissen anzureichern, sondern sie waren zusammen im Gebet und Flehen. Was selbst schon vom Heiligen Geist gewirkt war. Und darin hat Gott seinen Geist in Fülle ausgegossen. Und eine Bewegung, die eigentlich von Anfang an dem Scheitern verurteilt war, wie ein kleiner Säugling inmitten einer gigantischen Schlucht. Ein kleiner Säugling, kannst du dir vorstellen, war schon mal jemand im Grand Canyon? Felix, warst du im Grand Canyon? Du warst im Grand Canyon? Okay. Gigantisch, ich weiß nicht, wie viele tausend Meter das da nach unten geht. Also die gigantischste Schlucht, die man sich vorstellen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, inmitten dieser gigantischen Schlucht, da unten ein kleines Baby. Das ist die erste Gemeinde gewesen. Rechts die Schlucht der jüdischen Religion. Zur linken die Felswand. Die Felswand der griechischen Philosophie und nach vorn der Weg versperrt durch die römische Weltmacht. Halleluja. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle des Heiligen Geistes, befähigt uns, Unmögliches zu tun. Hat die erste Gemeinde befähigt, Unmögliches zu tun. Alle Überlebenschancen gegen null, null. Niemand hätte sagen, na, das wird mal die größte, das wird die größte Gruppierung der Menschheitsgeschichte, die Gemeinde. Niemand hätte das gesagt, unmöglich. Aber die Kraft des Heiligen Geistes war ausgegossen in ihre Herzen. Und hat sie befähigt, die ersten Jünger, alle bis auf Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, alle sind eines gewaltsamen Todes gestorben wegen ihrem Glauben. Die ersten 12 Jünger. Was bis heute eines der stärksten Beweise ist, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Weil wenn du für etwas stirbst, musst du wirklich davon überzeugt sein, dass es stimmt. Aber wie waren sie dazu fähig? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht aus ihrer eigenen Kraft. Weil nach der Auferstehung, erinnert euch, die wussten schon, Jesus lebt. Komm, wir gehen fischen. Petrus hat gesagt, ich hänge das alles an den Nagel. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe so versagt in der Nacht, als er gekreuzigt wurde. Ich brauche das alles nicht mehr. Komm, wir gehen fischen. Und dann sind sie zurück am See Genezareth. Johannes 21 nennt ihn See bei Tiberias, ist aber das Gleiche. Und sie gehen fischen und Jesus muss ihn wieder aufpäppeln. Und aus Petrus wird der Wort, wird die Säule der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde hatte drei Säulen. Petrus, Jakobus und Johannes. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie ist für dich da. Sie ist für dich da. Das ist nicht etwas für die, die sagen, ja, guck mal, das sind die, die Theologie studieren, das sind die, die irgendwie für den Missionsdienst sich berufen fühlen. Nein, für jeden von uns. Da sagst du, ja, aber was soll ich mit der Kraft des Heiligen Geistes? Ich arbeite auf der Baustelle, was soll ich... Wie willst du Zeugnis geben den Menschen, die du begegnest, deinen Kollegen? Wie willst du ein kraftvoller Zeuge Jesu Christi sein, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes in dir wohnt und aus dir raus sprudeln kann, dich gebrauchen kann? Versteht ihr, was für Verheißung da auf dem Gebetstreffen liegt? Und ich sitze ja in dem Pastorentreffen mit meinen lieben Kollegen, die ich alle, fast alle, sehr schätze. Manche schätze ich nur, aber viele schätze ich sehr. Und wir reden und reden über dies und jenes. Wenn wir dieselbe Zeit, die wir reden, mit Gebet verbringen würden, mit dieser Art von Gebet, der Bart würde voll triefen von Öl und es würde hinüberfließen in die Gemeinde. Halleluja. Für Erweckung, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist die Kraft des Gebetes unersetzlich. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden möchten, in der Fülle und in der Kraft des Geistes leben möchten, brauchen wir die Gebetsstunde. Johannes, Apostelgeschichte 3, Johannes und Petrus gingen zum Tempel in der Stunde, da man betete. Ja, Gebetsstunde, was willst du von mir, David? Ich bin den ganzen Tag mit meinem Jesus unterwegs und ich bin immer im Gebet. Und da Petrus und Johannes brauchten die Gebetsstunde, die noch nicht mal von Christen, sondern von Juden veranstaltet wurde. Damals war das ja noch eins. Im Tempel haben sie sich getroffen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und wir tun gut daran, wenn wir Strukturen, wir finden nicht viele Strukturen im Neuen Testament, aber wenn wir sie finden, sie zu übernehmen. Zweitens, oh, das ist spannend, Halleluja, Handauflegung. Handauflegung. Hebräer Kapitel 6 beschreibt einige Grundlehren des christlichen Glaubens. Und der Autor vom Hebräerbrief redet darüber als Babynahrung. Er sagt, wir wollen das jetzt mal beiseite lassen, wir wollen jetzt mal über die wichtigen Dinge, über die fortschrittlichen Dinge sprechen. Die tieferen Geheimnisse des Glaubens, und dann redet er über das Hohepriestertum Melchisedeks und so weiter. Und eines dieser einfachen Dinge, die grundlegend sind und die leicht zu verstehen sind und die eigentlich jeder Intus haben müsste, ist die Lehre der Handauflegung. Ich weiß nicht, wie viele Bibelverse wir jetzt so in einem Pool zusammentragen könnten, wenn wir sagen, okay, was sagt die Bibel über Handauflegung? Aber laut Hebräerbrief ist es grundsätzliche Lehre und es ist sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Es gibt einen Dienst der Handauflegung. Und du kannst es studieren von 1. Mose an. Bis hin, weiß nicht, wo es das letzte Mal vorkommt, Hebräer oder so. Vielleicht noch später. Nee, ja doch, Hebräer kommt nach Timotheus, aber ist egal. Wir können das studieren aus der Schrift, was bei Handauflegung alles passiert. Und eines der Dinge, die passieren bei Handauflegung, die passieren können bei Handauflegung, ist, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Apostelgeschichte Kapitel 8. Was ist passiert in Kapitel 8? In Kapitel 7 wurde Stephanus hingerichtet als der erste Märtyrer der Gemeinde, gesteinigt, weil er das Evangelium verkündigt hat. Und das war wie ein Knoten, der geplatzt ist, wie ein Damm, der gebrochen war. Und plötzlich erhob sich eine riesige, gigantische Verfolgung gegen die Gemeinde. Und die ganze Gemeinde wurde zerstreut über ganz in alle Lande, könnte man sagen. Sie wurde zerstreut. Und aber das, was nach außen hin aussah wie eine große Niederlage, war das, was die Gemeinde am weitesten vorangebracht hat. Das ist ganz interessant, wenn du das missionstechnisch mal studierst, siehst du da, wo die Gemeinde verfolgt wird, das ist der Bereich oder ist das Land und die Gegend, wo die Gemeinde am schnellsten wächst. Ein gutes Beispiel dafür sind die Täufer, die im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert erbittert verfolgt wurden, sowohl von Katholiken als auch von Protestanten. Und sie wurden von der Schweiz und von Österreich nach Norden hin immer weiter vertrieben, bis sie immer weiter nach Norden gekommen sind. Und im ganzen Land haben die Gemeinden gegründet. Ganze Städte haben sich bekehrt unter dem Einfluss der Täufer. Und die haben schrecklich gelitten. Und die Gemeinde ist explodiert, die wirklichen Bekehrten. Das war eine Erweckung, die Täuferbewegung. Die Reformation war keine Erweckung. Die Täufer waren die Erweckung. Was die Reformation hervorgebracht hat, waren übrigens 30 Jahre Krieg. Was nicht heißt, dass ich nicht... Okay, jetzt habe ich mich in was rein... Ich erkläre euch das später, okay? Der Herr... Okay. Wo war ich jetzt? Wie bin ich da jetzt draufgekommen? Erweckung? Ah ja, Verfolgung, genau. Wir sind ja hier Apostelgeschichte 8. So war das ja. Und der Philippus ist bis nach Samaria gekommen. Das waren die Feinde der Juden. Keiner von den Christen, die damals noch nicht Christen hießen, sondern nur Anhänger des Weges, Jünger Jesu, keiner von denen ist auf die Idee gekommen, überhaupt nach Samaria zu gehen und denen das Evangelium zu predigen. Weil das waren die natürlichen Feinde der Juden. Wo man die Straßenseite gewechselt, das erinnert euch an das Gleichnis, wo man, mit dem man nichts zu tun hatte. Das war ein Mischvolk aus Götzendienern und Gottesdienern. Und Jesus war bei ihnen, und aber die Gemeinde kam nicht auf die Idee, brauchte erst eine Verfolgung. So können wir sogar für die Verfolgung Danke sagen. Und die ganze Stadt bekehrt sich eigentlich. Also das ist gigantisch, was da passiert. Eine Erweckung bricht aus, Dämonen fahren aus, Leute kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Das ist ein wichtiges Detail. Die waren schon gläubig. Die waren getauft. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 15 oder ab Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Halleluja. Und das, was da passiert ist, war so beeindruckend, dass der Simon, das war der vorherige geistliche Führer der Stadt, gesagt, als er gesehen hat, dass durch das Auflegen der Hände der Heilige Geist gegeben wurde, wollte er die Gabe kaufen. Er hat gesagt, gebt mir auch diese Fähigkeit. Hier, ich bringe euch Geld. Und Petrus mal wieder in Bestform, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Halleluja. Mit dir zusammen fährt ins Verderben. Das, was du festhältst, worauf du vertraust, das fährt mit dir ins Verderben. Sie waren gläubig, sie waren wiedergeboren, sie hatten die Versiegelung des Heiligen Geistes bereits empfangen. Sie haben das Evangelium angenommen, das Wort Gottes angenommen. Und doch fehlte ihnen die Fülle des Heiligen Geistes. Halleluja. Und dann kommen Johannes und Petrus und sie beten und legen die Hände auf sie. Und in dem Moment, nicht irgendwie innerhalb der Atmosphäre und dann war das mal ein kurzer Teil und später kam irgendwie der Heilige Geist, sondern in dem Moment, als Petrus und Johannes ihre Hände auf die Köpfe oder auf die Schultern oder was auch immer auf sie gelegt hatten, wurden sie erfüllt mit Heiligen Geist. Das heißt, wenn sie nur kurz davor gebremst hätten, ach, ich lege lieber erstmal dem die Hände auf, dann hätten die anderen erst den Heiligen Geist empfangen. Es hat tatsächlich etwas mit der Hand und mit der Berührung zu tun. Warum? Ja, da weiß ich auch nicht warum. Ich weiß, dass es ein Kanal ist, durch den der Heilige Geist ausgegossen wird. Ich verstehe ein bisschen was von Handauflegung, aber ich verstehe nicht alles. Ich weiß, dass als Jesus in einer Menschenmenge war, viele ihn gedrückt und berührt haben. Und dann kam eine Frau, die krank war und die sich selbst gesagt hat, wenn ich den anfasse, werde ich geheilt. Und sie berührt am Fußboden den Saum seines Gewandes und wird geheilt. Und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Und Petrus, unser Petrus, war wieder zur Stelle, Herr, die Mengen drücken und schieben dich. Und Jesus sagt, ich habe gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Da ist Kraft in dir drin durch die Fülle des Heiligen Geistes und diese Kraft möchte raus. Liebe ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sie fließt. Der Heilige Geist kann nicht gestaut werden und sagen, ich lege mir Vorräte an für schlechte Zeiten und dann nehme ich mir die Dose aus dem Schrank, wenn ich mich gerade trocken fühle. Nein, du musst in diesem Strom, in dem Fluss bleiben. Das heißt, da kommt ein Fluss hinein und auch ein Fluss wieder raus. Ich habe das immer erlebt, dass Kraft von mir ausgegangen ist und ich war ein bisschen schockiert. Ich fand's cool. Ich war aber am Anfang echt schockiert darüber, was hier passiert. Ein paar Leute waren dabei, die hier im Raum sitzen. Und dann sind sie alle, haben gezittert und sind umgefallen und dann kam ein prophetisches Wort nach dem anderen, die wurden gesegnet, haben geweint und ich so, okay, ich habe keine Ahnung, wie das passiert, aber Gott hat mich gerade als sein Gefäß benutzt. Danach war es nie wieder so intensiv. Hat vielleicht auch was, aber das komme ich gleich auf, mit der Haltung zu tun. Hat er gesagt, ob der Kanal offen ist oder geschlossen ist, hat mit der Haltung zu tun. Es kann sein, ich lege 5 Leuten die Hände auf und die empfangen den Heiligen Geist und ich komme zum 6. und der empfängt nichts. Ist jetzt die Hand kaputt? Muss ich die irgendwie einsenden und zur Reparatur geben? Oder ist vielleicht, also es hat ja immer mit den Herzen zu tun. Ist da vielleicht im Herzen eine Haltung, die einer Person das verwehrt, zu empfangen? Lass uns aber vorher nochmal zur Apostelgeschichte 19, Vers 6 blättern, wo Paulus genau dasselbe tut, viele, viele Jahre später. Das war nicht irgendwie so eine, ja, wir probieren das mal aus, sondern das war eine etablierte Handlung innerhalb des Leibes Christi, dass Hände aufgelegt wurden. Auch hier, ich gehe wahrscheinlich nächste Woche näher auf diese Stelle ein, weil die hochinteressant ist. Und wir lesen aber mal nur Vers 6, Apostelgeschichte 19. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Der Heilige Geist kam auf sie, als Paulus seine Hände auf sie draufgelegt hat. Und so begann die Erweckung in Ephesus. Eigentlich begann sie schon vorher mit Apollos, aber das ist auch für einen anderen Sonntag. Obwohl wir nicht behaupten können, dass die Apostel hier die Täufer in den Heiligen Geist sind, ist es doch nicht abzustreiten, dass es klar gewesen ist, dass nur sie zu diesem Zeitpunkt für die Erfüllung des Geistes beten konnten. Philippus konnte es nicht in Apostelgeschichte 8. Und Apollos konnte es nicht in Apostelgeschichte 18 und 19. Der Dienst der Handauflegung hat also etwas mit Personen zu tun, die gereift sind. Du kannst nur etwas geben, was du selber hast. Das ist eine wunderbare Stelle, so Lieblingsstelle von vielen Charismatikern. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Aber es ist eine Wahrheit. Petrus wusste, was er hat. Apostelgeschichte 3 steht das übrigens. Er wusste, was er hat und das konnte er geben. Es gibt ein Gesetz, wenn es darum geht, zu segnen, und das finden wir in Hebräer Kapitel 7, Vers 7. Hebräer 7, Vers 7. Nun ist es aber unwidersprechlich, ja, so wunderbar. Es ist so unwidersprechlich so, dass der Geringere vor dem Höhergestellten gesegnet wird. Der Geringere wird von dem Höhergestellten gesegnet. So, hier müssen wir jetzt viele Dinge klären, um Missverständnissen vorzubeugen. Zunächst einmal, der Höhergestellte ist der, der vorher geringer war. Ist der, der sich gedemütigt hat, ist der, der gedient hat. Das ist der Höhergestellte. Ist im Reich Gottes immer so. Der Weg nach oben führt immer nach unten. Das heißt, und auch Reife kommt ja nicht dadurch, dass ich mich immer behaupte und jetzt alle mal sehen, wie toll und wie super ich bin, sondern es kommt dadurch, dass ich mich demütige, dass ich diene und dass ich Gott gehorsam bin. Mit anderen Worten, dass ich treu bin. Treu. Jesus fragt die seine Jünger in Lukas Kapitel 16. Wenn ihr mit dem Geringen, und da spricht er über Geld, ja, das Geringe, das Nebensächliche, womit man sich notwendigerweise befassen muss, so sehen wir ja alle Geld, ne? Wenn wir in dem Geringsten nicht treu sind, wer wird euch das Eure geben? So, da gibt es etwas, was die Kinder Gottes, was Gott den Kindern Gottes geben möchte. Aber dafür setzt es voraus, dass sie treu sind. Und Gott gebraucht diejenigen im Dienst der Handauflegung, die treu gewesen sind. Und das macht denjenigen eigentlich zu jemandem Niedrigen, aber weil er der Niedrigere ist, der Dienende, ist er der Höhergestellte. So, das ist das Erste, von der Person aus, die Hand auflegt, und die Person, die empfängt, demütigt sich. Weil sich die Hände auflegen zu lassen, bedeutet, ich brauche etwas, was ich nicht habe. Ich brauche eine Fülle, die mir fehlt. Da ist etwas, was ich gern hätte, aber ich habe es nicht, und dafür demütige ich mich, dass Gott dich benutzt, um es mir zu geben. Wer sich die Hände auflegen lässt, der demütigt sich. Das ist die ganze Haltungssache. Wenn wir sagen, eigentlich brauche ich die Handauflegung nicht. Was will denn der von mir? Und aber gut, weil es jeder macht, stelle ich mich halt auch mit in die Reihe, kriege auch mit Gebet. Und dann passiert nichts. Siehst du, habe ich ja gesagt, brauche ich ja nicht, passiert ja nichts. Es kommt auf deine Haltung an. Es ist nicht, dass in mir die Quelle des Heiligen Geistes für dich ist, aber Gott kann mich gebrauchen als einen Kanal, um seinen Geist auszugießen, kann meine Hände gebrauchen. Und wie gesagt, all das passiert im Gottesdienst. So, mal gucken, ob ich hier... Unterordnung ist eine Demütigung. Es braucht diese Demütigung, um durch den Bruder etwas zu empfangen. Wer um Handauflegung bittet und sie zulässt, der demütigt sich als der Geringere. Und Punkt B, Gott gebraucht bestimmte Menschen im größeren Maße als auch in einer höheren Verantwortung als andere. Ja? Ein größeres Maß an Autorität und Fähigkeit bringt ein größeres Maß an Verantwortung. Deswegen sagt der Jakobus, wenn ihr jetzt alle hier Bibellehrer werden wollt, aber ganz, ganz langsam, werdet nicht viele Lehrer, denn sie werden ein härteres Gericht empfangen, ein schwereres Gericht. Ich bin so dankbar, dass die Kanzel mir in den ersten Jahren verschlossen war. Bin ich jetzt dafür dankbar. Da hat euch wurde die Gemeinde verschont, ja, und ich gerettet vom Gericht. Halleluja. So, und weil sie sich dieser unter anderem als treu erwiesen haben, das steht in, was ich vorhin zitiert habe, Lukas 16, Vers 11 und 12, kommt, das lesen wir noch und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist wieder so spät. Lukas 16, das lesen wir jetzt noch, was ich eigentlich schon zitiert habe, aber damit ihr mir glaubt, dass es wirklich hier steht. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Treue ist die Voraussetzung, den vollen Segen von Gott zu empfangen. Und es geht ja nicht um, ich mache ja nicht irgendwelche Bedingungen, um gerettet zu werden. Ich hoffe, das ist für alle klar. Ja, hoffe ich. Okay, drittens. Wir Kanal, durch den der Geist ausgegossen wird, ist drittens die Wortverkündigung. Jetzt habe ich die Ü-Striche falsch gemacht, aber ihr wisst ja Bescheid. In der Wortverkündigung, oh, das mag ich ja ganz besonders. Halleluja. In der Predigt, ja Thomas, der kommt jetzt erst in Fahrt. Da war bei allem so wie, ach ja, es ist okay, aber jetzt die Wortverkündigung. Die Predigt benutzt Gott für so viele Dinge. Studiere das Wort, was Gott tut, wenn das Wort Gottes verkündigt, gelehrt, wenn Menschen unterwiesen werden. Das heißt, wenn ihr meine Worte hört, werde ich meinen Geist euch sprudeln lassen, zum Beispiel in Sprüche Kapitel 8. Ich will meinen Geist sprudeln lassen, denen, die auf meine Worte hören. Apostelgeschichte Kapitel 10. Ist ja auch das Lieblingsbuch von Thomas, weil so viele Predigten drin sind in dem Buch. War ein Spaß. Das war ein Spaß. Okay. Das Buch mit der meisten Kraft ist das Buch mit den meisten Predigten. Apostelgeschichte 10, Vers, ich lese gleich ab Vers 44. Ich hatte die Geschichte schon angesprochen in den letzten Predigten. Cornelius, ein Heide, der aber gottesfürchtig war, der Almosen gegeben hat, der eine Beziehung zu Gott haben wollte, der sich ausgestreckt hat nach dem Gott Israels. Zu dem kommt ein Engel, Halleluja. Und der Engel sagt zu ihm, hol dir den Petrus, dann schickt er die Leute los. Petrus kommt und dann fängt Petrus an zu predigen, was auch sonst. Der Cornelius hat sein ganzes Haus, seine ganzen Verwandten, alle Diener, alle zusammengeholt und sagt, ihr setzt euch jetzt hier hin und ihr hört euch an, was der zu sagen hat. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Die Predigt wird je unterbrochen. Ja, wir lesen mal den letzten Vers der Predigt, das ist 43. Von diesem legten alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Er hat gerade aufgehört, das Evangelium zu verkündigen. Und auf einmal wird die Predigt unterbrochen, der ganze Gottesdienst ist hinüber, weil während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Halleluja. Als Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Ich selber habe das ein paar Mal erlebt. Jetzt nicht ultra oft, vielleicht in dem Ausmaß, obwohl ich auch verrückte Sachen schon erlebt habe, aber ja, das erzähle ich jetzt nicht. Könnt ihr dann später mal zu mir kommen. Cornelius und sein ganzes Haus hören das Wort Gottes verkündigt durch den Mund von wieder Petrus. Und sie werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fangen an zu weissagen, Gott zu loben und in Sprachen zu reden. Halleluja. Was in der Predigt alles passieren kann. Ich glaube, der Petrus war, Thomas wäre wahrscheinlich verärgert. Ne? Ich muss meine Predigt zu Ende halten. Petrus hat vielleicht nicht so gedacht, weiß ich nicht. Aber der hatte die bestimmt noch nicht so schön vorbereitet, wie wir das so machen. Halleluja. Halleluja. In Kolosser 3, Vers 16 finden wir eine Anweisung an die Gemeinde. Da heißt es, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Man kann auch übersetzen, unter euch wohnen. Das Wort Gottes soll also in aller möglicher Form, manche fragen sich ja, aber was hat Paulus denn jetzt hier gemeint? Sollen wir jetzt nun die Predigt anhören? Sollen wir jetzt nun die Bibel lesen? Sollen wir jetzt nun die Bibel studieren? Was soll man denn jetzt machen? Die Antwort ist alles davon. Lasst das Wort Gottes in jedweder Form reichlich unter euch wohnen. Und dann gibt er auch Anweisungen, wie zum Beispiel, komm, wir schlagen das mal auf, Kolosser 3, Vers 16. Moment. Nee, das stimmt nicht. Ah nee, Moment, ich war bei Epheser. Doch, es müsste stimmen. Ich habe es ja mit Lukas vorbereitet. Das muss stimmen. Okay, 3,16, danke. Ja. Ich weiß, das habe ich dann auch gemerkt. Das stimmt doch. Ich bin ja froh, dass ihr mich nicht steinigt. Okay, Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. So, und für diejenigen, die ihre Bibel kennen, die denken jetzt euch, hä, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Aber da stand doch gar nichts von Wort. Lass uns mal zu Epheser Kapitel 5 gehen, ein bisschen vorblättern. Epheser 5, Vers 19. Finden wir dieselbe Anweisung. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also ziemlich ähnlich, oder? Na, da geht es doch jetzt bestimmt auch um das Wort des Christus. Geht es nicht? Wir lesen Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Halleluja. Da besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Geist und dem Wort. Die gehen ja auch nur zusammen. Die sind aneinander gekettet. Du kannst die Kette nicht zerreißen. Das ist eine göttliche Kette. Wort und Geist gehen zusammen. Du kannst, wenn du eins nicht willst, tötest du beide. Du kannst nicht in irgendwelchen Sphären schweben und abheben und völlig abgedreht sein mit irgendwelchen geistlichen Erfahrungen, Engel und Visionen und was weiß ich nicht alles und zittern und was es alles für crazy Manifestationen gibt. Und das Wort Gottes ignorieren. Das funktioniert nicht. Genauso wenig kannst du am Buchstaben hängen und kleben und jeden Vers auswendig kennen und erklären können und die Dogmatik von dem und für dem und dem vergleichen und dann alles perfekt mit der Bibel dich auskennen. Aber da ist keine Liebe, da ist kein Leben, da ist keine Kraft zum Zeugnis durch den Heiligen Geist. Sie gehören zusammen. Und das ist etwas, was der Teufel geschafft hat. Zwei Lager zu schaffen in der westlichen Welt. Die Evangelikalen, die konservativ bezeichnet werden und dann Pfingster-Charismatiker. Das hat der Teufel geschafft. Das hat der Teufel geschafft. Schon in den Anfängen der Pfingstbewegung, wenn du liest das Buch von Frank Bartelmann, Feuerfeld in Los Angeles, was in der Azusa Street-Erweckung passiert ist, nach wenigen Wochen kam die Spaltung rein, kam der Teufel rein, hat, weil er wusste, wenn das Raum gewinnt, wenn diese Kraft zusammenkommt mit dem Wort Gottes, wenn dieses Leben, dieses Sprudeln, diese Zeichen, diese Wunder, diese Heilung, all diese herrlichen Dinge, wenn das zusammenkommt mit dem hier, es ist unaufhaltsam. Es ist die Kraft der ersten Gemeinde gewesen. Und deswegen ermahnt uns die Bibel, werdet voller Geist, seid voller Geist, beständig gefüllt ist das Wort dort und lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Halleluja. Aber, nun wisst ihr ja selber, ihr sitzt jede Woche hier in der Predigt und irgendwie passiert das nicht. Und das Einfachste wäre natürlich zu sagen, der Prediger hat nicht so salbungsvoll gepredigt. Der ist dran schuld. Wenn der mal ein bisschen hier was aus der Trickkiste geholt hätte, wenn der mehr gebetet hätte, wenn dies und jenes, dann wäre was gewesen. Dann hätte es passiert. Als ob ich die Schlüssel des Himmels hab. Ja, oder hier, die Ventilatoren waren nicht an. Das ist zu einfach, liebe Freunde. Auch hier hat alles mit der Haltung zu tun. Lass uns mal anschauen, mit was für einer Haltung Cornelius und seine Leute diese Predigt von Petrus gehört haben. Apostelgeschichte 10, Vers 33. Da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan, zu kommen. Oh, das ist immer ein Empfang für einen Prediger. Du hast wohl getan, daran zu kommen. Ja, aber gut, darüber predige ich heute nicht. So, jetzt kommt's. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Die haben nicht gesagt, wir besuchen das Seminar bei Petrus und wir schauen mal, was der so zu geben hat. Nein, sie waren alle zusammen vor dem Angesicht Gottes. Wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, da kommen wir ja nicht zusammen, um mal zu schauen, was der Prediger heute zu sagen hat, ob er sich gut vorbereitet hat und ob da was Neues dabei ist, sondern wir sind vor dem Angesicht Gottes zusammen. Wenn während der Predigt redet ja Gott, auf ihn schauen wir, von ihm erwarten wir, von ihm zehren wir. Weil die Predigt ist ja dann doch nur ein Kanal, ein Esel, auf dem Jesus reitet. Tut mir leid, Thomas. Mich entmutigt auch, aber es ist halt so. Zusammen da zu sein, vor dem Angesicht Gottes, nicht vor dem Prediger, das ist die richtige Haltung. Von Gott empfangen in der Predigt. Deswegen ist es so gut, auch während der Predigt mit Gott, also zuzuhören, ja, Punkt 1, und mit Gott innerlich in Kontakt zu sein, zu reden mit ihm. Herr, schreib es auf mein Herz. Gib mir Gnade. Und nicht mit einem kritischen Geist zu hören, ah, da hat er wieder was verkehrt gesagt. Und dann schreibe ich immer, die Leute machen fleißig Notizen über Sachen, die sie gut finden, aber dann am Ende sind es doch nur Sachen, die der Prediger falsch gesagt hat. Ich habe da mal ein Zeugnis von einem gehört. Da war ein Mann, der kam 5, 6 Jahre immer in den Gottesdienst und irgendwann brachte er dem sein Buch mit. Und da waren aus den 6 Jahren alle Fehler des Predigers aufgeschrieben. So jemand hat ein dämonisches Problem, Leute. Der hat nichts empfangen. Da kann der noch so gut predigen. Und Punkt B, also das erste war, wir sind vor dem Angesicht Gottes, nicht vom Prediger, sondern von Gott wird der Segen erwartet. Und Punkt B, um alles zu hören. Ich will alles hören. Ich suche mir nicht die Häppchen aus, die mir gefallen und die ich schon vorher wusste und dann sage ich, ja, okay, dazu sage ich, da kann ich ja dazu sagen. Nein, ich will alles hören, was dir von Gott aufgetragen worden ist. Egal wie herausfordernd das ist, egal wie durchbohrend das ist, wie konfrontierend das ist, wie es mich an meine Grenzen bringt, das zu hören, wie es mich herausfordert zu handeln. Ich will alles hören. Das sind die beiden Punkte, die einen guten Predigtzuhörer ausmachen. Den, wo der Kanal offen ist und wo wir empfangen, wenn wir hören. Punkt Punkt 4. Lobpreis. Lobpreis. Da gehen wir nochmal zurück zu Epheser Kapitel 5. Ich hatte das schon angerissen. Die Zeugnisrunde geht noch so lang. Da kann ich jetzt auch noch hier mehr Zeit nehmen. Epheser 5, Vers 18 und 19. Berauscht euch nicht mit Wein. Ja, auch das gilt heute noch für uns. Das heißt nicht, trinkt keinen Wein, sondern berauscht euch nicht mit Wein. Das ist ein großer Unterschied. Bei mir reichen zwei Weingläser schon aus und ich bin berauscht, deswegen weiß ich, ich kann nur eins trinken. Aber manch anderer ist trinkfester. So, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, oder Elberfelder sagt meiner Meinung nach besser, worin Ausschweifung ist. Also nicht das Betrunkensein ist ja das Problem, sondern das, was ich tue und sage und mache, wenn ich betrunken bin. Das ist das Problem. Ja? Amen dazu. Worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Halleluja. Die Bibel fordert uns zum Lobpreis auf. Und wenn wir hier lesen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder, dann sind das die verschiedenen Arten von Lieder, die die erste Gemeinde oder die Gemeinde des ersten Jahrhunderts gesungen hat. Ja, wie auch wir verschiedene Arten von Liedern haben. Und es lohnt sich, vielleicht interessiert das den einen oder anderen, zumindest die Lobpreiser sollte es interessieren, da mal hineinzusteigen, was sind denn das für Lieder? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Psalm, einem Lobgesang und einem geistlichen Lied? Und sich da auf die Suche zu begeben. Und das kann nur Segen bringen. Und dann im nächsten Teil des Verses beschreibt er die Haltung, mit der wir singen. Also das erste war die Art, Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Das zweite ist die Herzenshaltung, genau wie bei allen anderen, die Herzenshaltung. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Singen und spielen im Herzen. Oh, es ist so leicht, Lobpreis zu machen, hier zu stehen und wenn dann noch so toll animiert wird, wie heute von Jana und von Kaya, dann es ist das Leichteste, was es gibt, Lieder mitzusingen. Es ist auch leicht, im richtigen Setting ist es leicht, ja, wenn du hier wie bei uns auf der Bibelschule bist, dann ist es etwas leichter als sonst zumindest, auch zu tanzen, die Hände zu heben und laut zu singen und manchmal ein paar verrückte Sachen zu machen. Die Frage ist, singt und spielt dein Herz, dein innerer Mensch. Das ist da, wo die Anbetung herkommt, wo das Lob geboren wird, könnte man sagen. Singt und spielt dein Herz für Gott. Oder ist der Lobpreis doch nur eine kleine Einstimmung auf die Predigt, etwas, was uns so ein bisschen Gänsehaut verschafft und wo wir uns gut fühlen und dann kommen hier ganz Jana und Thomas dann so gesalbt und Thomas kann diese Bing, 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 Bing und auf der Gitarre und dann auf einmal fühlen wir uns so, ja, da ist es da. Geht es nur um ein geistliches Gefühl oder ist das Aufheben deiner Hände und das Singen der Lieder ein Opfer, was du ihm bringst? Singt und spielt dein Herz. Apostelgeschichte 16, Vers 23, wegen der Zeit schlage ich es jetzt nicht auf. Vers 23 bis 26, Apostelgeschichte 16. Es ist eine der dunkelsten Stunden von Paulus. Die haben das Gefängnis ausgebuddelt, in dem er saß, in Philippi. Kann ich euch Fotos von zeigen? Kalt, steinig, dunkel, nass, nichts war dort. Ihre Rücken haben geblutet. Ihre Füße waren im Stock und ihre Hände waren im Stock. Und sie fingen um Mitternacht, sagt die Bibel, um Mitternacht an dem Herrn Loblieder zu singen. Wie konnten sie das? Haben sie sich motiviert und ein bisschen gesagt, komm, aber bei 3 fangen wir an. So wie manchmal ins Wasser springen. Bei 3 springen wir rein und dann springt doch nur einer. Nee, das war nicht so, na komm, jetzt geht's aber los. Ihre Herzen haben die ganze Zeit gesungen. Das war ihr Lebensstil. Sie haben dem Herrn in Herzen gespielt und gesungen. Und deswegen konnten sie auch im tiefsten Kerker in Philippi Lobpreis machen. Meine Theorie ist, weil es ein Erdbeben gab, genauso wie in Apostelgeschichte 4 ist, dass die alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Also Paulus und Silas, das wäre jetzt meine Theorie. Aber das ist Lobpreis, das ist Singen und Spielen im Herzen. Das kommt einfach raus, egal wie die Umstände sind. Und glaub mir, deine Umstände sind besser als die von Paulus und Silas. Oder gibt es hier jemanden, oh Gott, nee, ihr seid alle gepflegt und eure Rücken sind nicht geschunden. Wenn das Herz spielt, kann der Lobpreis raus, immer. Das ist Lobpreis. Und dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir wieder zurückgehen zu der Bibelstelle, mit der wir angefangen haben, im 1. Samuel, Kapitel 10, ganz am Anfang. Das ist ja der Samuel, der hier redet zu dem Saul und ihn beauftragt, das und das zu tun. Ich lese mal Vers 5 und 6. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen. Und sie werden weissagen. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst. Und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Halleluja. Ein Lobpreis, der wegen der Herzen eine solche Qualität hat, eine Herzensqualität. Ja, nicht die Soundtechnik war richtig getuned und die Lobpreiser hatten genug trainiert und die waren unterrichtet in dem hier, wie heißt der Bekehrungsakkord? Haben die richtigen Bekehrungsakkorde gespielt, die immer so beim Aufruf kommen. Nicht deshalb. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben geweissagt und Saul kommt einfach mit dazu. Und wird auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Das ist die Art von Lobpreis, die wir brauchen. Menschen kommen herein und Gott fängt an ihnen zu wirken. Da, wo der Lobpreis ein Kanal ist für die Kraft des Heiligen Geistes. Mit Saul ging das ja dann noch weiter. Dann viel später, als er schon dann der Böse war, sucht er den David und den Eli und er kommt in diese Stadt. Also, oder er sagt, ihr Wachen, holt mir den David. Und dann gehen die dahin. Und das war eine Stadt, die von Propheten bewohnt war. Und die haben gerade geweissagt. Und die kommen nur in die Nähe und der Geist des Herrn fällt auf die und die fangen an zu weissagen. Nicht mehr zu gebrauchen. Für die Macht des Feindes und für die Welt. Halleluja. Und schickt er die Nächsten los und noch welche. Und am Ende sagt Saul, Mensch, ihr habt ja alle, ihr seid doch nicht mehr alle bei Sinnen, seid ihr so schwachen Charakters, dass ihr sofort da euch vom religiösen Schwarmgeist hinreißen lasst und dann geht er selber hin. Und es heißt, der Geist des Herrn kam auf ihn. Und er weissagte bis zum Abend und lag nackt, das heißt nur mit Lendenschutz bekleidet, auf dem Boden. Die Kraft Gottes. Dass ein Sprichwort erfunden wurde, ist Saul auch unter den Propheten. Halleluja. Thomas, darf ich dich nach vorn bitten? Du musst es heute wieder ganz schön herhalten. Lass uns das abschließen, diese Predigt, und auf Gott reagieren. Und besonders diesen diesen Punkt, dass mit den Herzenshaltungen, du kannst es zu einem Gebet machen und sagen, Herr, lehre mich, eine Haltung zu bewahren, zu kultivieren, in mir auszubauen, dass sie unverrückbar ist, diese Haltung. Dass ich empfänglich bin für die Fülle des Heiligen Geistes. Und das kann dir keiner abnehmen. Da kann ich jetzt nicht sagen, du hast jetzt und immer da hast du die richtige Herzenshaltung. Du bist der Herr deines Herzens. Du bist derjenige, der Entscheidungen trifft, der seinen Willen benutzt. Den kann niemand anders für dich benutzen. Und selbst wenn du sagst, ich habe keine Kraft dafür oder ich weiß nicht, wie das geht, dann mach das zu einem Gebet. Sag zu Gott, ich weiß nicht, wie das geht. Sag zu Gott, ich habe keine Kraft dafür. Aber fang an zu beten. Fang an. Das, was dich bewegt, über dieses Thema zu ihm zu bringen. Sag, Herr, ich möchte. Mach das doch nimm doch den Punkt Handauflegung. Forme mich zu einem Gefäß. Das ist ein wunderbares Gebet. Forme mich zu einem Kanal, zu einem Gefäß, dass dein Geist durch mich hindurch zu anderen fließt. Durch Worte, durch Prophetie, durch Handauflegung, durch Heilungen. Vater, ich danke dir. Für diese Verheißung aus 1. Samuel 10, Vers 6. Der Geist des Herrn wird über dich kommen, du wirst mit ihnen weissagen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Halleluja. Oh, Halleluja. Herr, wir sehen uns in unserer Schwachheit und in unserer Hilflosigkeit, wie das alte Fleisch doch immer wieder gewinnen will und wie wir in Dingen feststecken, in Gewohnheiten und in Hoffnungslosigkeit und in all den möglichen Dingen. Oder wir sind so zugepumpt mit Dingen der Welt und Sachen, die uns ablenken. Wir begehren das, in einen anderen Menschen verwandelt zu werden, in der Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Denn du hast gesagt durch den Apostel, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Danke, Vater, für diese neue Schöpfung durch den Geist Gottes. Danke, Vater, für eine neue Menschheit, eine neue Ebene von Leben, wo es nicht um unsere Ehre geht, Herr. Reinige auch unsere Herzen von Motivationen, wo wir die Kraft benutzen oder wo wir die Gaben benutzen, um uns selbst hervorzutun und um uns selber in den Vordergrund zu spielen. Reinige uns davon, wunderbarer Gott, dass wir Gefäße zu deiner Ehre sind. Und Herr, durch deine Kraft sollst du verherrlicht werden. Durch deine Kraft sollst du die Ehre bekommen. Und Vater, wir bitten dich, dass unsere Gemeinde, dass die Kultur, wie wir Beziehungen pflegen, wie wir miteinander reden, wie wir zusammenkommen, wie wir beten, verändert wird. Hin dazu, dass diese Kanäle geöffnet werden. Und wir die Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Nicht als ein zweimaliges Event, sondern dauerhaft unter diesem Strom, unter dieser Kraft des Geistes Gottes leben. Oh, Halleluja. Denn du hast gesagt, wenn der Geist aus der Höhe kommt, wird die Wüste zum Fruchtgarten. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Alten werden Träume haben. Und selbst über die Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. So hier sind wir heute als deine Knechte, als deine Mägde, dir zur Verfügung stehend. Gieß deinen Geist aus, Herr. Gieß deinen Geist aus in unsere Herzen. Einmal mehr eine Kraftausstattung, eine Salbung aus der Höhe. Und da, wo der Geist gedämpft wurde, wenn du merkst, du hast den Heiligen Geist gedämpft, das, was du mal hattest, hast du nicht mehr, weil du es vernachlässigt hast, weil du nicht da das Wert geachtet hast. Bitte ihn um Vergebung jetzt und hier. Geist Gottes, wir wollen dich nicht mehr dämpfen. Du bist eine Taube, du bist sensibel. Wir müssen nur stampfen und du läufst weg, Herr. Wir wollen sensibel sein für dich. Wollen dich nicht dämpfen, wollen dich schon gar nicht betrüben. Vater, lass doch die Netzwerkgemeinde eine Gemeinde sein. Lass unsere Hauskreise Hauskreise sein. unsere Ehen, unsere Familien, Ehen und Familien sein, wo der Heilige Geist in Fülle sein kann. Schenk eine göttliche Vision dieser Dinge her. Dass es möglich ist, so zu leben. Sonst wärst du ein Lügner und dein Buch wäre nicht zu gebrauchen. Aber es ist die Wahrheit. Du bist kein Mensch, der du lügen solltest. Die Apostelgeschichte ist nicht nur ein Buch, was uns nette Geschichten erzählt, wie es am Anfang mal war, aber jetzt ist es alles anders. Nein, im Namen Jesu. Erweitere unseren Blick. Mach unsere Herzen weit.